Morgen. Die Liebe zu diesem Film habe ich von meinem Jugendleiter bekommen. Wir haben den damals in der Jugend angeschaut und er hat uns anhand von dem Film dann nach 10 Minuten, also danach zu 10 Minuten, das Evangelium nochmal ein bisschen erklärt. Und vor allem diese Rede ist mir im Gedächtnis geblieben, weil der William Wallace, der sagt ja quasi, dass er versucht, die Männer zu motivieren, zu kämpfen, weil es einen Grund gibt und weil es um Freiheit geht, um wirkliche Freiheit, nicht um die Freiheit im kleinen Rahmen zu machen, was man will, sondern um wahre Freiheit. Und wahre Freiheit findet sich in der Nachfolge wieder. Das glaubt man immer oft nicht. Der Text heute, um den es geht, ist Matthäus 16, 21 bis 26. Da steht: Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den ältesten hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und auf dem dritten Tage auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn zu sich und fing an, ihn zu strafen, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan, du bist mein Ärgernis, denn du sinnest nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was von den Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer niemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber seine Seele verliere? Und was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Jesus offenbart hier erstmal, dass er leiden und sterben wird. Und dass das eigentlich der Plan Gottes von Anfang an war. Und wenn man in Matthäus 16 ein paar Verse vorher schaut, da wird Petrus noch richtig gelobt. Ne? Er hat gerade erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und hat es auch gesagt. Und Jesus sagt: Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen werde. Und wie toll das doch ist. Und der meint jetzt, der Petrus, er muss jetzt Jesus mal sagen, wo es lang geht. Nimmt Jesus beiseite und sagt: Hey, das möge Gott verhindern, dass dir sowas zustößt. Und sowas darf dir niemals zustoßen. Und im Griechischen ist das, wie er das verneint, so das Stärkste, was es geht, das ist so niemals, nie nicht. Und stärker geht's nicht. Er meint es eigentlich nur gut, er sagt eigentlich schon: Jesus, bist jetzt schon eine Weile unterwegs, du bist vielleicht ein bisschen überarbeitet vom ganzen Heilen und Lehren und da kann das schon mal vorkommen, aber das ist doch völlig bescheuert. Du kannst doch jetzt nicht einfach sterben gehen, das ist unlogisch, da müssen wir noch drüber reden, du bist doch der Messias. Und Jesus verhält sich völlig unempathisch. Er sagt zu Petrus: Weg mit dir, Satan. Da kam mir direkt die Stelle aus Matthäus 4 im Sinn, wo Jesus versucht wird, wo er das auch sagt. Jesus merkt, dass es eine Anfechtung ist von Satan. Und das ist so eine doppelte Anfechtung. Einmal für ihn, aber einmal auch gegen Petrus. Und das ist eine sehr hinterhältige. Also, die für Jesus ist, der einfache Weg. Das war der Konflikt, den Jesus eigentlich die ganze Zeit hatte, der damals in der Versuchung war, in der Wüste, und jetzt nochmal kommt. Petrus sagt: Hey, du bist der Sohn Gottes. Du musst nicht den schweren Weg gehen. Es gibt sicher auch einen leichten Weg. Zeig einfach deine Macht, mach dein Messias-Ding und dann ist gut. Das ganze Leiden und Sterben, das braucht nicht. Befrei doch dein Volk einfach. Der hat eine andere Vorstellung, was der Messias sein würde. Und dass Jesus so heftig darauf reagiert, ist relativ einfach zu erklären. Weil sein Tod ja der zentrale Teil von Gottes Heilsplan war. Ohne den Tod von Jesus und seine Auferstehung gibt es keine Chance auf Gnade für uns. Und wenn ihn da jemand von abbringen will, dann kann das nur der Satan sein. Und das kommt dabei raus, wenn man sein Denken und sein Wollen auf, ja, über den Willen von Gott stellt. Die Anfechtung für Petrus war, er belehrt Jesus. Er selber, der vorhin noch vor ein paar Minuten Glück sagt, erkannt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Sohn Gottes. Und er will ihm jetzt sagen, was richtig ist. Und die Haltung, dass die Jünger Jesus belehren wollten, die kommt relativ oft vor. Bei Markus ist das überraschend. Da gibt es echt viele Stellen, wo die Jünger Jesus sagen, dass er gerade irgendwie Quatsch machen würde quasi. Zum Beispiel Markus 31 bei der Heilung der blutflüssigen Frau, wo Jesus merkt, dass von ihm Kraft ausgeht, weil die Frau ihn berührt hat. Da sagt er dann, ja, wer hat mich berührt? Und seine Jünger so, hey, da steht wörtlich, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Dasselbe Prinzip, so dieses, hey Jesus, merkst du selber. Oder bei der Speisung der 5000, da gehen sie vorher zu Jesus zu sagen, komm, das, du hast die jetzt seit stundenlang gelehrt und jetzt hör mal auf zu predigen, nicht jeder ist wie du, lass die Leute doch mal was essen. Bei der Speisung der 4000 ein bisschen später, wer kann in dieser Einöde denn so viele Menschen mit Brot sättigen? Und diese Stelle aus Matthäus 16 ist auch in Markus. Und da steht wirklich, dass Petrus Jesus tadelte, dass er ihn wirklich eindringlich belehren wollte, weil Jesus angekündigt hat, dass er sterben wird. Die Evangelien sind eigentlich voll praktisch. Weil wenn Jesus zu seinen Jüngern redet und sie schimpft oder wenn die Jünger handeln, dann sollten wir uns das immer ziemlich genau anschauen, weil oft werden wir merken, dass wir selber nicht besser sind. In dem Fall zum Beispiel jetzt, dass wir meinen, wir müssten Jesus belehren. Immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, so, hey Jesus, ich weiß, dass du perfekt bist, weil du warst Gott und so, aber das kannst du doch von mir nicht erwarten. Schau mal, ich bin doch nur ein Mensch, deine Maßstäbe sind viel zu hoch für mich. Ich meine, was soll das überhaupt mit Liebe deinen Nächsten? Ja, du hast jeden erschaffen und es ist schon klar, dass du dann jeden lieben kannst, weil es sind deine Geschöpfe, aber ich als Mensch, Jesus, was du sagst, ist wirklich richtig und sinnvoll, aber das kannst du doch für mich nicht wörtlich meinen. Schauen wir uns mal Jesu Antwort drauf an. Der hat hier ganz klare formulierte Schritte, 3 Stück. Der erste ist, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Die Hoffnung für alle übersetzt hier, der darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Und das gibt es eigentlich ganz gut wieder. Als ich den Text damals das erste Mal gelesen habe, man liest ja immer so als Kind die Evangelien so als erstes, da dachte ich mir, ja, das ist ja alles kein Problem. Dann stelle ich mich selber nicht mehr im Mittelpunkt und schaue nur noch auf die anderen. Fertig, habe ich gedacht. Dann war ich aber schnell dabei, dass ich versucht habe, so eine Werksgerechtigkeit zu entwickeln und möglichst jeden zu lieben und meine Identität da drin zu finden, möglichst demütig und nächstenliebend, was für andere zu machen. Und weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass man sich quasi keine Anerkennung auf dieser Welt suchen soll, habe ich das versucht, möglichst im Verborgenen zu machen. Außer es hat länger keiner gemerkt und mich gelobt, dann habe ich schon mal irgendwie erwähnt. Natürlich nur, um für andere ein Vorbild zu sein. Faktisch war ich immer noch im Mittelpunkt. Ich wollte gut dastehen, indem ich möglichst dien- und demütig war. Und das war mir lange aber nicht bewusst, weil ich dachte, ich mache doch eigentlich das Richtige. Ich habe mich nur irgendwann gewundert, warum das so anstrengend ist und warum ich keine Kraft mehr dafür habe. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil ich habe nicht Gottes Willen getan, sondern meinen. Und Gott gibt uns Kraft für alles, was sein Wille ist. Thomas Eliot hat mal gesagt, dass Schwierigkeiten in der Welt von Leuten verursacht werden, die sich selbst zu wichtig nehmen. Wenn wir in die Nachrichten schauen, dann sehen wir, dass er da echt recht hatte. Wenn wir unseren menschlichen, fehlbaren, egoistischen Willen vor Gottes Willen stellen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn nichts Gutes bei rumkommt. Und eigentlich wissen wir das. Aber anstatt nach Gottes Willen zu fragen, überspielen wir dann diese Unsicherheit, wenn wir merken, dass es nicht so klappt, mit Aggressivität oder Aktionismus oder eben mit Lethargie. Und wenn wir nur für uns leben und die Aufmerksamkeit nur auf uns gelenkt werden soll, nicht auf Gott, dann funktioniert es nicht. Und das hat der Verfasser von Psalm 14 ganz gut erkannt. Der hat gesagt, es gibt keinen einzigen Menschen, der Gutes tut. Kann man, würde ich ergänzen, von sich aus. Und wenn wir mal ganz objektiv sind, dann merken wir, dass das wirklich so ist. Nur durch Jesus in uns ist es möglich, dass wir wirklich Gutes tun. Wenn wir uns aber nur selber überwinden und was für andere tun, dann ist unser Motiv, wenn es von uns ausgeht, oft egoistisch. Liebe, Anerkennung, Geld und so weiter. Versteht mich nicht falsch, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nicht irgendwie gute Sachen tun sollen, auch wenn es nur von uns aus ist. Gott liebt es, wenn wir anderen Menschen was Gutes tun, selbst wenn wir der Grund dafür sind, weil er kann aus allem was Gutes machen. Aber die Motivation sollte eigentlich von Gott kommen. Sich selber zu verleugnen, heißt, dass wir alle persönlichen Bedenken, wie Angst, Scham, Stolz, lauter Dinge, die wir haben und die uns nicht frei machen, dass wir die hinter uns lassen. Weil wir denken, dass es uns einschränkt, wenn wir die Sachen aufgeben, aber wirklich frei werden wir erst, wenn wir es tun. Der zweite Punkt ist, der nehme sein Kreuz auf sich. Und ich habe das damals nicht genau verstanden. Ich dachte, man muss da mit einem Balken, wie man es aus den Jesus-Filmen kennt, rumlaufen. Und richtig das Kreuz verstanden habe ich sogar erst auf der Bibelschule. Was das heißt, man erstickt langsam in der prallen Sonne. Und wenn die Soldaten einen schlechten Tag haben, dann geben sie einem noch was zu trinken, damit es länger dauert. Und wenn es mal doch zu lang dauert und sie hatten einen guten Tag, dann haben sie den Verurteilten die Beine gebrochen, damit es schneller geht. Und wenn man sein Kreuz, also in dem Fall den Querbalken, auf sich nehmen musste und auf dem Weg zur Hinrichtung war, dann wusste man, dass das gleich passieren würde. Und Jesus gebraucht es einfach als Bild für Nachfolge. Dass da nicht die ganze Menschheit Schlange steht, wundert mich. Aber Jesus meint nicht, dass wir uns jetzt alle hinrichten lassen sollen. Was ist am Kreuz eigentlich passiert? Was richtig toll ist. Der große Gott starb für uns in der Person von Jesus Christus. Und das war die einzige Option, weil völlige Gnade konnte ja nur durch ein absolut gerechtes Opfer geschaffen werden. Wir können nicht für unsere eigenen Sünden sterben. Das sagt Jesus später auch. Wir können auch nicht selber für uns sterben und dann Jesus nachfolgen, weil das funktioniert halt nicht. Tod wird es ein bisschen schwierig mit der Nachfolge. Was Jesus jetzt meint ist, wenn wir das Kreuz auf uns nehmen sollen, ist, dass wir uns auf den Weg zum Sterben machen. Nicht wir selber, keine Angst, keiner muss sich umbringen, aber dass wir unsere Sünde ans Kreuz bringen. Weil am Kreuz wurde die Sünde bestraft. Jesus hing dort für unsere Verfehlungen. Nachfolge heißt also, wie Jesus das hier meint, dass mein Egoismus, meine Selbstsucht, meine sündige Natur sterben muss. Alles, was Nachfolge im Weg steht, jede Sünde in meinem Leben, die der Heilige Geist mir aufzeigt, die muss ans Kreuz. Und Nachfolge ist auch nichts Einmaliges, dass ich sage, so, jetzt folge ich nach, sondern das ist ein täglicher Prozess. Lukas schreibt in der Parallelstelle dazu, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Gegen Sünde in unserem Leben anzukämpfen, ist eine tägliche Grundaufgabe von jedem Christen. Es ist jeden Tag eine Entscheidung, für wen wir leben wollen. Für uns oder für Gott. Und die hat jeder Mensch, diese Entscheidung. Und ich habe früher immer gedacht, dass es schlimm ist, wenn ich mir jeden Tag die Frage stellen muss, für wen will ich heute leben? Eigentlich soll es doch klar sein. Nein, das ist jeden Tag eine Entscheidung und da muss ich jeden Tag die Frage stellen, muss da ist man wirklich gut dabei, weil viele machen das nicht. Weil man denkt, man lebt für Gott, aber man fragt nicht nach seinem Willen. Es ist ein Trugschluss, das zu denken, dass nur weil wir den Heiligen Geist haben, dass wir nur noch die Dinge tun wollen, die Gott will. Falls es bei irgendwem anders ist, bitte melden, dann habe ich jetzt Mist erzählt. Selbstverständlich hilft uns der Heilige Geist, den Willen Gottes zu erkennen. Aber wie oft hören wir nicht auf ihn? Ein anderer Aspekt vom Kreuz ist, dass es mit der demütigsten der Tod war. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, war nichts, womit man angeben konnte. Und genauso ist es, wenn wir gegen Sünde kämpfen in unserem Leben. Das ist nichts, womit wir angeben können. Das ist schmerzhaft, anstrengend und zum Teil auch demütigend, wenn wir immer wieder zurückfallen. Aber es muss gemacht werden und die Kraft kriegen wir von Gott. Genauso wie sich Jesus am Kreuz dem Willen des Vaters untergeordnet hat, müssen wir das auch machen. Und das bedeutet Opferbereitschaft. In der Stelle im Garten Gethsemane merken wir, dass Jesus ja sagt, Ich habe Angst, ich will das nicht machen. Aber ich mach's, weil du das sagst. Der dritte Punkt ist, und folge mir nach. Zur Nachfolge mein kleinen Exkurs, wie Jesus das versteht. In den ersten drei Evangelien steht, dass Petrus und Andreas, als Jesus vorbeikommt, sogleich ihr Schiff und ihren Vater verließen. Zum Glück lesen wir in Markus 1, dass ihr Vater noch Tagelöhne hatte. Also der war jetzt nicht völlig auf sich allein gestellt oder jetzt quasi, wenn er alt geworden wäre, dass da diesen Probleme gegeben hätte. Und es ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass Jesus jetzt nicht irgendwie die Söhne von einem Mann wegzieht, der dann alleine dasteht, sondern für den war gesorgt. Aber es war sicher nicht leicht für Petrus und Andreas, weil die Familie zurücklassen. Die waren noch jugendlich, alle jünger. Wir haben immer so die Vorstellung, dass da so 30-Jährige mit Jesus mitgelaufen sind, aber das stimmt nicht. Petrus war der Einzige, der verheiratet war. Und das heißt, er war über 18, 20 ungefähr, was das heiratsfähige Alter war. Die anderen waren alle jünger. Und sollte die Frau von Petrus nicht mitgekommen sein, hat er es vermutlich noch schwerer gehabt als die anderen. Je nach Frau. Nachfolge beginnt also nicht erst, wenn man meint, dass alles geregelt wurde. Oder dass man erstmal das Leben genießt, bevor man sich mit dem Glauben beschäftigt. Oft hört man ja, dass man sagt, ja, wenn ich alt bin, dann kann ich mich immer noch mit dem Glauben beschäftigen. Nee, Nachfolge beginnt sofort mitten im Leben. Und die nachfolgenden Jünger müssen noch einiges mehr aufgeben. Zum Beispiel die Sicherheit von einem guten Einkommen. Fischer waren damals nicht wie heute, dass die am Existenzminimum waren, sondern die waren relativ gut dabei. Die hatten ein höheres Durchschnittseinkommen als die normale Bevölkerung. Der Preis unserer Nachfolge ist in Matthäus 8 beschrieben. Da sagt der Mann zu Jesus, als ihn die Nachfolge ruft, Herr, lass mich noch erst meinen Vater begraben. Hört sich nett an. War damals aber die nicht so nette Form zu sagen, dass man auf sein Erbe warten will. Der wollte finanzielle Sicherheit, der wollte abgesichert sein. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt alles aufgeben in Armut und Obdachlosigkeit leben, überhaupt nicht. Sondern vielmehr müssen wir uns einfach mit allem, was wir jetzt haben, dem Willen Gottes unterordnen, mit unserem ganzen Sein. Und die Sicherheit eben nicht bei uns selber oder bei anderen Menschen zu suchen, sondern bei Gott. Weil, wenn wir es jetzt in unserer jetzigen Situation nicht machen, dann werden wir es später auch nicht machen. Das griechische Wort für Nachfolge kann auch mit Gehorchen übersetzt werden. Und zu gehorchen, wenn wir gerade keine Lust darauf haben, ist richtig schwer. Es gibt täglich Momente in dem Leben von jedem Christen, wo wir uns Gottes Willen bewusst machen müssen und den über unseren eigenen stellen müssen. Und es mag bei kleinen Entscheidungen vielleicht noch ganz leicht sein, aber bei größeren Sachen ist es oft schwierig. Öfter hört man das Argument, ja, wenn Jesus jetzt vor mir stehen würde und mich in die Nachfolge berufen würde, wohin auch immer und sei es an den Südpol, dann würde ich sofort machen. Aber wenn man die Bibel ein bisschen kennt, dann sieht man, dass die Menschen es auch nicht gemacht haben, als Jesus vor ihnen stand. Weil oft kommen wir Gott mit der falschen Einstellung. Dass wir sagen, ja, ich will dir nachfolgen, wenn es leicht ist. Aber die schweren Sachen, nee. Jesus kennt uns. Der weiß, wie wir denken, hat uns geschaffen. Und deswegen sagt er in Vers 25, denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es gewinnen. Und falls ihr euch noch erinnert an das, was William gesagt hat. Ihr könnt jetzt gehen und ihr könnt weiterleben und frei sein, hat er zu den Männern gesagt. Aber werdet euch irgendwann fragen, ob es das wirklich Freiheit ist, ob es das wirklich war. Und das sagt Jesus eigentlich auch. Wenn ihr euch an euer Leben klammert, an das, was ihr jetzt habt, sagt er zu seinen Jüngern, dann wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es gewinnen. Jesus meint hier das Leben, also unser Leben ohne Gott und Sünde, welches uns halt so viel Spaß macht, denken wir. Und wer sich an seine persönliche Freiheit ohne Jesus klammert, der wird niemals begreifen, was wirkliche wahre Freiheit ist. Und er wird nie wirklich so leben, wie Gott sich das von Anfang an vorgestellt hat, in Beziehung mit ihm. Und das bringt uns letztlich an den Punkt, dass wir unser ewiges Leben mit Gott ablehnen und wirklich vollkommene Freiheit. Kennt ihr den Spruch, oder wir haben sicher viele Eltern hier, hat den vielleicht auch schon gesagt, ein Kind braucht Regeln. Ich muss sagen, ich fand das als Kind richtig schlimm. Diesen Spruch, tu dies nicht, tu das nicht. Das ist gefährlich. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, weiß ich, dass das alles notwendig war, um mir den größtmöglichen Raum zur Entfaltung zu geben. Weil, sind wir mal ehrlich, die Eltern haben doch ein bisschen mehr Plan vom Leben als ein Kind. Jetzt bezeichnen wir uns aber als Gotteskinder und denken dann wie früher, dass uns der Rahmen, den uns Gott gibt, irgendwie einschränkt. Wir mögen ja vielleicht kein Problem damit haben, dass wir unseren Nächsten lieben sollen und dem nicht den Schädel einschlagen sollen, weil wir können uns grob vorstellen, dass das nicht wirklich gut für uns ist und für unseren Nächsten. Aber wenn uns Gott zum Beispiel daran erinnert, dass es nicht wirklich viele Vorteile hat, dass wir geizig sind, dass wir Anerkennung bei anderen Menschen suchen und so weiter, dann haben wir ein ganz großes Problem, weil wir unseren Spaß wollen und unsere Sicherheit und denken, dass wir es besser wissen. Oder dass wir denken, Gottes Regeln für unser Leben, der Rahmen, der macht uns nicht glücklich. Und weiter sagt Jesus in Vers 26, was hat man als Mensch davon, wenn man die ganze Welt gewinnen würde, aber sein Leben, also das ewige Leben meint er jetzt, verliert. Denn mit allem, was wir uns auf der Welt erarbeiten, oder wo wir denken, dass wir Spaß haben, können wir uns kein ewiges Leben kaufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch so viel Spaß habe, Motorrad zu fahren, das habe ich wirklich. Aber ich habe einen Unfall und breche mir das Rückgrat. Was habe ich noch davon? Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich gebe alles auf oder ich helfe noch Menschen, gehe nach Afrika und lebe in einer Lehmhütte. Das ist überhaupt nicht gemeint. Es geht einfach darum, für wen arbeiten wir und warum. Nachfolge schaut nicht auf sich selber, sondern auf dem, der einem vorgeht. Schauen wir auf uns oder auf Gott? Kurz mal Zusammenfassung am Schluss. Petrus ist hier das beste Beispiel für falsche Nachfolge. Der will Jesus sein menschliches Denken aufdrücken und stellt sich über ihn. Und das tun wir auch oft bewusst oder unbewusst. Jesus antwortet Petrus daraufhin, dass er wieder hinter ihm gehen soll und ihm nachfolgen soll. Und das ist eben ein schönes Bild. Wenn ich jemanden nachfolge und ihn als Vorbild nehmen will, dann wird es schwierig, wenn ich vor dem herlaufe, weil ich den nicht mehr im Blick habe. Und gleich schiebt er eine Erklärung hinten an, wie das denn am besten gehen soll. Man soll sich nicht mehr selber im Mittelpunkt stellen, sein Kreuz auf sich nehmen, also seine Sünden nicht kleinreden und mit Gottes Hilfe versuchen, dagegen anzugehen und Jesus nachfolgen. Das heißt, gehorsam sein und sich eben am Vorbild Jesu zu orientieren. Und alle drei Sachen sind wichtig. Und alle sind miteinander verwoben. Und das Ergebnis davon ist, dass man eben nun versucht, nicht mehr das Leben zu führen, von dem man denkt, dass es das Beste für einen ist, sondern das Leben zu führen, das Gott am meisten dient. Und dann, darin liegt die größte Freiheit, die wir auf der Welt haben können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will frei sein. Ich will, das ist schlimm, eingesperrt zu sein oder irgendwie gefangen zu sein in irgendwas. Wenn man merkt, dass man jahrelang gegen irgendwas ankämpft und nicht weiterkommt, dann wünscht man sich Freiheit. Mir ist es wichtig, dass jetzt keiner das Gefühl hat, dass unsere Wünsche und Sehnsüchte Gott egal sind. Nachfolge heißt nicht, dass wir alle Roboter werden. Weil Gott hat uns geschaffen, individuell jeden einzelnen Menschen mit seinen Charaktereigenschaften, mit seinen Fähigkeiten. Aber es ist wichtig, dass wir die Eigenschaften, die wir von Gott bekommen haben, für ihn einsetzen. Zum Beispiel, dass wir uns mal überlegen, die Wünsche, die wir in unserem Herzen haben, sind die vielleicht vom Heiligen Geist und wie können wir das für Gottes Reich einsetzen? Die Gefahr ist eben immer, dass wir unseren eigenen Willen mit Gottes Willen verwechseln. Und deswegen ist es so wichtig, in der Gemeinde zu sein, Gemeinschaft zu haben, dass wir füreinander beten, dass wir uns untereinander austauschen, versuchen aktiv auf Gott zu hören, vielleicht sogar in einem kleinen intimen Rahmen unsere Sünden bekennen und uns Vergebung zusprechen, dass wir mit anderen Menschen gemeinsam nachfolgen. Weil dann können wir uns gegenseitig helfen,
den Willen Gottes für unser Leben zu erkennen und umzusetzen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Martin Luther. Eine Religion, in der es nichts gibt, die nichts kostet und in der man nichts erleiden muss, ist nichts wert. Also ganz wichtig, wir sind aus Gnade errettet. Nur aus Gnade, wir können nichts dazu beitragen. Aber die Antwort auf die Gnade ist Nachfolge. Und Nachfolge ist Arbeit, die wir aber mit Jesu Kraft zusammen in uns schaffen können. Amen.